möchte uns auch alle herzlich begrüßen zu diesem Feiertag. Karfreitag ist einer der wichtigsten Feiertage in der Christenheit. Und an diesem Tag denken wir an besonderer Weise an das, was Jesus für uns getan hat. Aber ich denke, wir sollten eigentlich nicht nur an Karfreitag an das denken, was Jesus für uns getan hat, sondern an jeden Tag. Für uns, die wir unser Leben Jesus hingegeben haben und wir einen Bund mit ihm geschlossen haben und gesagt haben, wir wollen ihm folgen, für uns soll eigentlich Karfreitag jeden Tag sein. Denn wir wissen, dass Jesus eigentlich jeden Tag mit seinem Blut unsere Sünden trägt und wäscht. Ich habe mir heute Morgen, also für die Predigt heute Morgen, überschrieben die Botschaft mit dem Satz: Jesus gab sein Leben für dich. Und ich möchte als Begleitabschnitt aus dem Wort Gottes aus dem Buch Jesaja lesen. Aus dem Jesaja Kapitel 52, Vers 13 bis Jesaja 53, Vers 12. Also ich lese aus dem Buch Jesaja ab Kapitel 52, Vers 13 bis Kapitel 53, Vers 12 nach der Schlachterübersetzung. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er vielen Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen, und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihm, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihm nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen, aber wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde unseren Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre, wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen, will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihm die Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und für die Übeltäter gebetet hat. Soweit das Wort Gottes. Diese Worte, die wir gerade gelesen haben, die wurden vor fast 3000 Jahren geschrieben. Und fast 700 Jahren bevor das eigentlich Jesus gekreuzigt wurde. Jesaja oder auch Jesajahu auf Althebräisch war der erste größte Schriftprophet des Alten Testamentes, der sozusagen der hebräischen Bibel. Und er wirkte eigentlich zwischen 740 und 686 vor Christus. Und er wirkte in den damaligen Südreich Juda. Damals war schon Israel geteilt in zwei. Aber was ganz besonders ist an Jesaja, seine Prophetien waren so exakt und so detailliert, dass viele Theologen im Lauf der Geschichte eigentlich gesagt haben, das kann nicht sein, dass es nur ein Jesaja gab. Diese Prophetien, die sind so genau, er nennt eigentlich auch Kyros mit Namen, noch viele Jahre bevor eigentlich Israel in der Gefangenschaft Babylons ging. Und auch dieser heutige Abschnitt ist ein so genauer und detaillierter Abschnitt, dass viele Theologen, die eigentlich ungläubig sind, die eigentlich so Jesaja das nicht zuschreiben können, dass er eigentlich ein Prophet Gottes sein kann, haben eigentlich gesagt, ja, es gab eigentlich noch ein Deuter-Jesaja oder einen zweiten Jesaja oder auch ein dritten Jesaja. Und diese drei Jesaja, die haben eigentlich in unterschiedlichen Zeitabschnitten gelebt und somit ist eigentlich dieses Buch Jesaja dann entstanden. Deswegen sind auch so genau diese Prophetien, die da drin stehen. Das ist eigentlich sozusagen der Schrei des Ungläubigen, weil sie nicht glauben können, dass Gott jemanden das anvertrauen kann, was eigentlich Gott Jesaja anvertraut hat. Doch wir haben auch geschichtliche Überlieferungen. Im Jahr 250 vor Christus, da hatten sich 72 Gelehrte, jüdische Gelehrte, zusammengetan und haben das Alte Testament, das hebräische Alte Testament, in das damalige Griechische übersetzt. Und somit entstand dann die Septuaginta 70, oder wie man sie auch schreibt, immer Septuaginta LXX. LXX steht eigentlich für 70, also für die 70, also gemäß den 70. Also die 72 wurden dann abgerundet auf 70 und so hieß eigentlich dann diese Septuaginta, diese griechische Übersetzung. Und von diesen 72 Gelehrten ist eine Überlieferung, oder haben wir eine Überlieferung bis heute, und da wird eigentlich nur von einem Jesaja gesprochen. Also es wird nicht irgendwie erwähnt, dass da noch irgendwelche andere Jesaja gewesen seien, die eigentlich bei diesem Buch mitgemacht haben. Dieser heutige Abschnitt im Propheten Jesaja ist in meinen Augen eigentlich sozusagen das Herzstück dieses Buches, also dieses Prophetenbuches. Und wenn man das jetzt so genauer betrachtet, dann ist es auch so das Zentrale oder die zentrale Botschaft im Alten Testament. Dieser Abschnitt wurde auch vom äthiopischen Kammerer, vom äthiopischen Finanzminister gelesen. Er hat sich ja ein Jesaja-Buch gekauft, als er in Jerusalem war. Und auf dem Weg nach Hause hat er eigentlich von diesem Buch gelesen. Und er hatte gerade diesen Abschnitt gelesen, was wir heute auch gelesen haben. Und Philippus bekam eigentlich den Auftrag, er soll ihm eigentlich erklären, was da drin steht. In Apostelgeschichte 8, Vers 32, da lesen wir, die Schriftstelle aber, die er las, war diese, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. Philippus hat ihm gefragt, ob er eigentlich diese Botschaft dieses Buches versteht. Und er hat eigentlich es verneint, er hat es nicht verstanden. Aber Philippus hat ihm eigentlich anhand des Wortes erklärt, um was es eigentlich geht. Es geht um Jesus. In diesem Buch geht es um Jesus. Und ich denke, deutlicher, als wie es hier beschrieben ist, wie Jesus aussah und was eigentlich Jesus gelitten hat für uns, ist es in keinem der Evangelien beschrieben. Und es wurde 700 Jahre bevor, dass es eigentlich eintraf, geschrieben. Bevor das Jesus am Kreuz für unsere Sünden hingerichtet wurde. Die älteste Rolle vom Jesaja-Buch wurde in den Qumran-Funden gefunden. Und sie wurde mit wissenschaftlichen Methoden datiert auf 150 bis 125 vor Christus. Und der Inhalt dieser Rolle ist eigentlich genau das, was wir heute in unseren Bibeln haben. Genau der gleiche Text. Ich möchte den gelesenen Abschnitt in drei Punkte einteilen. Und der erste Punkt habe ich überschrieben mit Jesus lässt sich erniedrigen, demütigen und hinrichten. Jesus wurde mit zwei Verbrechern gekreuzigt und er selbst wurde ans mittlere Kreuz geschlagen. Die Kreuzigung war damals die grausamste Hinrichtungsmethode in der damaligen Zeit im Römischen Reich. Sie war so grausam, dass römische Bürger eigentlich nicht gekreuzigt werden durften. Auch gleich, wenn ihre Verbrechen so groß waren, dass sie wirklich das verdient hätten, aber sie durften das nicht, weil es eigentlich so eine grausame und unerträgliche Todesart war, die eigentlich so einem römischen Bürger nicht zumutbar war. Eine Kreuzigung ist eigentlich so verlaufen, dass man den Verurteilten auf ein Kreuz gebunden hat, erstmal, und dann hatte man Nägel durch die Handgelenke durchgetrieben und durch die Fußgelenke, und dann wurde dieses Kreuz aufgestellt. Und so am Kreuz hat dieser Verurteilte kaum noch atmen können. Er musste sich immer wieder aufrichten, dass er einen Atemzug nehmen kann. Wenn nicht, dann wäre er erstickt. Und ich will es jetzt nicht mehr weiterführen, denn diese Art von Hinrichtung, diese Art von Sterben war eigentlich sehr grausam. Und ich denke, wir denken heute an diese körperlichen Schmerzen, die Jesus für uns, für mich, für dich erlitten hat. Aber ich denke, viel mehr hat er eigentlich leiden müssen, als er am Kreuz die Sünden der gesamten Welt auf sich genommen hatte und als er vom Vater getrennt wurde. Und auch gleichzeitig dieser Angriff der finsteren Welt, die auf ihm hinzugekommen ist. Bei seiner Festnahme sagte Jesus in Lukas Kapitel 22, Vers 53, als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Also der Finsternis wurde Macht gegeben, über unserem Herrn zu richten. Nun war unser Herr der finsteren Macht ausgesetzt. Und er wusste, weil Jesus wusste ja alles, er wusste, dass er eigentlich das durchleben musste. Und es war für ihn keine Überraschung. Er war bereit, diesen Weg zu gehen. Er hatte sich auch in Gethsemane auf diesen Weg vorbereitet. Er wurde gequält, er wurde gefoltert, ausgepeitscht und so entstellt, dass man ihm nicht mehr anschauen konnte. Dieser Abschnitt in Jesaja, der tut ganz genau darstellen, wie eigentlich unser Herr ausgesehen hat. In 53,2 hatten wir gelesen, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihm, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Und in 52,14, gleich wie sich viele über dich entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Das sind die einzigen Stellen in der Bibel, die eigentlich etwas zum Aussehen von unserem Herrn am Kreuz berichten. Er nahm unsere Sünden auf sich und ließ sich verspotten, ließ sich schlagen, ließ sich entstellen und er nahm unsere Sünden und unsere Krankheiten, unsere Schmerzen auf sich, auch meine, auch deine. 53,3 haben wir gelesen, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihm nicht. Wir achteten ihm nicht, steht es hier. Und ich denke, es gibt auch heute viele Menschen in dieser Welt, die das nicht achten. Die sind froh, dass sie einen Tag frei haben, dass Ostern kommt, dass sie da vielleicht eine Fete machen können. Aber warum dieser Feiertag da ist, da denkt keiner dran. Es sind so viele Menschen, die eigentlich unseren Herrn oder das, was eigentlich er getan hat für uns, nicht achten. Jesus kam in Demut und in Niedrigkeit in dieser Welt, um uns zu dienen, um dieser Welt zu dienen und um für die gesamte Menschheit zu sterben. Er ist gestorben für jeden und erhält eigentlich dieses Geschenk der Erlösung für jeden bereit. Jeder Mensch muss eigentlich nur die Hand ausstrecken und dieses Geschenk annehmen und sagen, ja, ich will, dass du mein persönlicher Herr und Heiland bist und ich will dir nachfolgen. Dann können wir eigentlich dieses Geschenk der Vergebung der Sünden für uns persönlich in Anspruch nehmen. In 53,2 hatten wir gelesen, er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihm, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Er wuchs auf wie ein Schössling, also wie ein Schössling aus einer Wurzel herauskommt und einen Baum. Diesen Schössling tut man eigentlich nicht beachten. Und vielleicht aus Unachtsamkeit manchmal auch darauf rumtrampeln und verletzen. So dieses Bild gibt Jesaja für unseren Herrn, der in dieser Welt gekommen ist. Er kam als ein scheinbar kümmerlicher Spross, auf den man herumtrampelt. Und dieses Bild, denke ich, mit diesem Schössling aus einer Wurzel, sagt uns ganz deutlich, wie eigentlich die Menschheit, wie diese Welt ihm empfangen hat und wie diese sündigen Menschen eigentlich ihm gegenüberstehen. Johannes sagt es im ersten Kapitel, Vers 11, Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihm nicht auf. Diese Welt hat er geschaffen. Er hat uns geschaffen. Wir gehören ihm, weil er uns gemacht hat. Die gesamte Welt gehört ihm. Und er kam in dieser Welt, dass er eigentlich das Gute den Menschen bringt und die Menschen nahmen ihm nicht auf. Wie viele nehmen ihm heute auch nicht auf. Sie trampelten auf ihm herum, griffen ihm an, versuchten ihn bloßzustellen, verfolgten ihn an jeder Ecke. Sie behandelten ihn schlimmer als Abschaum. Selbst wenn er für die Menschen Wunder getan hatte, hatten sie ihm angeklagt, dass er diese Wunder mit dem Bösen tut, mit der Macht des Teufels. Sie verspotteten und verachteten ihn. Sie scheuten sich nicht, den König der Könige anzuspucken. Israel wollte nicht einen unscheinbaren Retter, der allen dient. Sie wollten nicht einen Messias, der ihre Sünden wegnimmt. Sie wollten einen mächtigen und eindrucksvollen Messias haben, so wie es auch Jesaja dann in Kapitel 9, Vers 6 beschreibt. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. Ja, sie warteten auf einen Messias, der in Macht und Herrlichkeit kommt. Aber er ist eigentlich als ein kümmerlicher Wurzelspross erstmal auf dieser Welt gekommen, um uns zu dienen. Und die Juden, die hatten das nicht erkannt. Sie wollten keinen Messias, der in Schwachheit zu ihnen kommt. Doch der Tag, wo er als Herr und Herrscher dieser Welt kommen wird, wird auch kommen. Denn das ist eigentlich vorausgesagt. Und Jesaja hat es auch gesehen. Und er wird eigentlich auch als Herr und Heiland und Herrscher in dieser Welt kommen und sein Reich auch sichtlich etablieren. Aber ich denke, der Vers 1 in Kapitel 53 ist eigentlich gleichzusetzen mit einem Aufschrei. Jesaja sieht eigentlich diesen schwachen Messias sozusagen, also in Anführungsstrichen schwach, der Schmerzen leidet für uns, der sich schlagen lässt, der sich demütigen lässt. Er sieht ihn ganz entstellt. Und dann sagt er in Vers 1, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Mit anderen Worten kann man sagen eigentlich, wer ist überhaupt noch in der Lage, in diesem Bild, in dieser Offenbarung, den wahren Messias zu erkennen? Wer soll begreifen, dass in dieser Gestalt Gott selbst die Menschen besucht? Welcher Israelit kann darin noch Gottes Handeln erkennen? Und in der Tat, das Volk Israel erkannte ihn nicht. Die Juden verstanden es nicht und verstehen es bis heute nicht. Aber Gott sei Dank hat Jesus eigentlich seinen Geist uns geschickt, der uns erklärt, wie sich das Ganze verhält. Und es wird auch immer mehr sein, dass Menschen auch aus Israel zu ihm finden werden. Und es wird eigentlich einen Tag geben, wo das gesamte Israel zu ihm finden wird. In 53,4 haben wir gelesen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Die Menschen, wenn sie sehen, dass ein Mensch eigentlich geschlagen wird, gefoltert wird und eigentlich unschuldig war, denken, er hat eigentlich gesündigt, er war bestraft. Sie hatten eigentlich nicht das im Hinterkopf, dass Gott eigentlich diesen unschuldigen Gott, diesen unschuldigen Herrn für sie hingegeben hat. Für ihre eigene Schuld, für meine Schuld und für deine Schuld. Und ich muss euch etwas ganz deutlich sagen, nicht ein Herrscher in Glanz nimmt unsere Sünden weg, sondern dieser Herr, der hier beschrieben wird in Jesaja, dieser ist eigentlich unser Herr, der unsere Sünden nimmt. Die Verachtung ging so weit, dass man ihn misshandelte. Jesus wurde geschlagen, hingerichtet auf der damals schlimmste Tötungsart, die es gab, die Kreuzigung. 53,7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Jesus ließ das alles über sich ergehen. Er hätte eigentlich nur ein Wort sagen können. Er war ja der Herrscher der Himmelswelt und die Engel waren alle zu seinem Kommando. Er hätte nur ein Wort sagen können und alles wäre eigentlich zerstört gewesen. Aber er hat es nicht getan. Er hat eigentlich alles auf sich ergehen lassen. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn die Strafe getroffen. Er wurde ermordet wegen der Übertretung meines Volkes, steht es hier. Wie ein Verbrecher wurde er behandelt, obwohl man ihm eigentlich keine Straftat zuweisen konnte. Er war eigentlich sündlos. Und als Pilatus diese Entscheidung treffen musste, hat er mehrmals versucht, ihn frei zu bekommen. Aber als er sah, wie das Volk eigentlich so erpicht war, ihn zu kreuzigen, hat er seine Hände als Symbol im Wasser gewaschen, dass er eigentlich sagt, ich bin unschuldig. Aber trotzdem, auch die Römer hatten ihre Schuld. Er wurde getötet, man tötete ihn wie einen Verbrecher. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Die Kreuzigung war damals so grausam, dass man diese gekreuzigten Verbrecher sozusagen gar nicht beerdigt hatte. Man hatte sie eigentlich dort am Kreuz verwesen lassen und das war eigentlich ihr Grab am Kreuz. Und das sollte auch als Beispiel gelten für all die anderen Menschen, die dort vorbeigelaufen sind und immer diesen Anblick gehabt haben. Es gab allerdings auch Fälle, wo man dann mit den römischen Verantwortlichen dann verhandelt hat, wo man diese Gekreuzigten dann auch beerdigen konnte. Und das war eigentlich auch im Fall unseres Herrn. Josef von Arimathea hatte eigentlich mit Pilatus gehandelt und hatte ihn in ein Grab gelegt, wo noch kein anderer gelegen ist, weil er eigentlich unschuldig war. Und das hatte Jesaja vorausgesehen. In Markus Kapitel 3, Vers 21, da lesen wir, und als seine Angehörige es hörten, gingen sie los, um ihm zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Als er in dieser Welt den Willen Gottes verkündigt hat, da waren auch alle gegen ihn, sogar seine Familie. Und seine Angehörigen, seine Familie, seine Geschwister hatten gedacht, weil er ist von Sinnen, weil er eigentlich sagt, dass er von Gott beauftragt wurde, die Sünden dieser Menschen zu sühnen. Und wenn man eigentlich so dieses Bild sieht vom Leben Jesu auf dieser Welt, vom Leiden Jesu, dann sehen wir, dass er eigentlich ein einsamer Mensch war. Er war einsam auch in Mitte seiner Familie. Er war einsam auch inmitten seiner Jünger, denn alle seine Jünger haben ihn verlassen in den schweren Stunden. Und wenn man eigentlich so diese Gestalt anschaut, dann kann man eigentlich schon mit Jesaja fragen, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und den Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Rein menschlich können wir eigentlich da nicht einen Erlöser sehen, aber wenn der Heilige Geist uns das sagt und uns zeigt, was er für uns getan hat, dann erkennen wir, was eigentlich in diesem Opfer steckt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus erduldete alles für mich. Jesus hatte sich das alles gefallen lassen, weil er uns geliebt hat. Er hatte mich geliebt, er hatte dich geliebt. Und seine Liebe war so unbeschreiblich groß, dass es alles überspiegelt hatte. Er duldete alles für mich, für dich. Und Jesaja beschreibt es in 53,5. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Zwei Aspekte sind von ganz besonderer Bedeutung. Unsere Sünde und Verlorenheit bewegt das Herz Gottes. Und als zweites, nur ein Opfer kann uns mit Gott versöhnen. Schauen wir uns mal den ersten Aspekt an. Unsere Sünde und Verlorenheit bewegt das Herz Gottes. Wenn er sieht, dass Menschen in Sünde und Ungehorsam verharren, dann bewegt es denn das Herz Gottes. Und Jesus wollte eigentlich einen Weg finden für diese Menschen, die eigentlich den vollkommenen Tod verdient hätten, den ewigen Tod. Und er wollte eigentlich einen Ausweg schaffen. Und somit hatte er eigentlich sich selbst hingegeben. Die Menschen, die von sich selber sind so schlecht, dass sie eigentlich das nicht sehen. Und im schlimmsten Fall, wenn sie noch Gott erwähnen, tun sie ihm sogar noch Anklagen und leben nach der eigenen Sünde, nach einem egoistischen Lebensstil. In 53, Vers 6 haben wir gelesen, wir alle gingen in die Irre, wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Ohne dass wir vom Geist Gottes gezogen werden, da irren wir wie Schafe alle auf unserem Weg, in unserem eigenen Ego, getrieben von unseren eigenen Lüsten und Begierden. Und der Weg führt eigentlich direkt in den Abgrund, in der Hölle. Und es gibt nichts Schlimmeres, als verloren zu sein, als verirrt zu sein und dann verloren zu sein auf ewig. Deswegen brauchen wir Erlösung. Aber die Erlösung kann eigentlich nur durch ein einziges Opfer geschehen, und das Opfer unseres Herrn. So kommen wir zum zweiten Aspekt. Jesus hielt den Kopf für uns hin. In 53,10 haben wir gelesen, aber den Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Jesus gab sein Leben für uns hin, und Jesaja sah aber auch die Nachkommen, die eigentlich in seiner Nachkommenschaft wir sehen werden. In 53,8, da lesen wir, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihm die Strafe getroffen, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Unser aller Schuld wurde auf seinen Sohn geladen. Und ich denke, deutlicher als so können wir das nicht sagen, was Jesus für uns getan hat. Er hat unsere Schuld auf sich geladen, er, der keine Schuld hatte. Und Gott hat es eigentlich zugestimmt, damit wir einen Weg zur Erlösung haben. Und hier sind wir am Kern des Evangeliums gelangt. Und das Buch Jesaja, das wird ja auch noch das Evangelium des Alten Testamentes genannt. Denn es enthält eigentlich alles, was eigentlich Jesus für uns getan hat. In Kolosser Kapitel 2, Vers 14, da lesen wir, er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat unseren Schuldschein ans Kreuz genagelt. Dein Schuldbrief wurde für ungültig erklärt am Kreuzesstamm von Golgatha. Aber du musst es annehmen, damit das eintritt. Denn selber aus eigener Kraft können wir eigentlich diese Rechnung nicht begleichen. Die Schuld ist so groß, die auf uns lastet, dass wir das mit eigener Kraft nicht sühnen können. Wir brauchen dieses Opfer, um die Vergebung zu erreichen. Und wie wunderbar ist es, dass eigentlich Jesus für diese Schuld gestorben ist. Mit einer Seite des Herzens erfüllt uns Jesus mit dieser Tat mit Freude. Und die andere Seite, wenn wir denken, was er eigentlich für uns erlitten hat und getragen hat, erfüllt uns das Herz mit Trauer. Und in Hebräer 9, 22, da steht, nach dem Gesetz muss fast alles mit Blut gereinigt werden. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Es ist nur dieser Weg. Es gibt keinen anderen Weg, um im Himmel zu kommen. Da muss man nur an Jesus vorbeigehen. Und es ist ratsam, dass wir in diesem Leben dieses Opfer für uns persönlich in Anspruch nehmen. Denn wir werden einmal im Himmel sein und mit ihm dann die Ewigkeit verbringen. Aber auch all die anderen Menschen werden eigentlich vor sein Angesicht treten müssen. Aber viele von diesen Menschen werden dann vor dem weißen Gerichtsthron vor Jesus stehen. Und Bücher werden aufgetan werden und es wird geschaut werden, ob der Name in diesem Buch noch drinsteht oder nicht. Und wenn der Name nicht drinsteht, dann muss man eigentlich auf ewig ins ewige Feuer rein. Und das ist eben diese Liebe, die Jesus uns gezeigt hat. Er will nicht, dass wir auf ewig quälen. Er will uns eine Ewigkeit in der Freude und in der Gegenwart Gottes schenken. Kommen wir zum dritten Punkt. Jesus bekommt die höchste Ehre. Und in 52,13 haben wir gelesen, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Auch wenn es am Anfang nur so ausgesehen hat, dass Jesus in Schwachheit kam, in Demut, dass er geschlagen wurde und dass er die Sünden der Menschen auf sich genommen hat, dennoch wird er eigentlich über alles erhöht werden und er ist über alles erhöht. Durch dieses Werk ist Jesus über alles erhöht werden. Er sitzt an der Rechte Gottes in diesem verherrlichten Leib und ist als König und Herrscher über alles, was geschaffen ist. 53,11 haben wir gelesen, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und als dieser verherrlichte Herr lebt Jesus bis zum heutigen Tag, denn er ist auferstanden. Er ist nicht in diesem Tod geblieben. In 53,12 haben wir gelesen, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und für die Übeltäter gebetet hat. Was Jesaja hier beschreibt, ist eigentlich die größte Rettungsaktion in der Geschichte überhaupt. Die Menschen aus allen Nationen werden eigentlich von diesen Opfern mit einbegriffen und werden erlöst werden, wenn sie es wollen. In 1. Mose 22, Vers 18, da lesen wir, und in dem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Das sagt Gott zu Abraham, in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und wir werden gesegnet durch Jesus, weil wir Kinder Gottes werden durch Jesus, werden wir eigentlich auch Nachkommen oder in der Nachkommenschaft Abrahams gerechnet. In 53, Vers 10, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen. Und Paulus übernimmt das auch und sagt in Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentum oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und kein Mensch, kein einziger Mensch wird an Jesus vorbeikommen, auch wenn er das jetzt nicht will. Wenn er sich immer den Rücken zu Jesus hindreht und ihm nicht annehmen will, aber irgendwann mal wird jeder Mensch vor Jesus stehen. In Philipper Kapitel 2, die Verse 9 bis 11 steht, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesu sich alle Knien daher beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, hier ist ein anderes Bild von Jesus, nicht mehr dieses Bild des kümmerlichen Schösslings, der eigentlich aus dem Wurzelspross herauskommt, sondern es ist ein Gott, der über alles herrscht. Und ich denke, glücklich kann sich jeder schätzen, der dieses Geschenk für sich persönlich angenommen hat. Und ich würde es nur befürworten heute, dass jeder, der das nicht getan hat, der soll es tun. Denn wir wissen nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Wir wissen das nicht, wann eigentlich diese Zahl, die Gott festgelegt hat für seine Gemeinde, vollständig ist und die Türen der Gnade zugehen für die Nationen. Im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18, da steht, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Ja, wir haben Kraft durch das, was Jesus für uns getan hat. Und als Philippus diesen äthiopischen Kämmerer dann dieses Wort erklärt hatte und er es auch eigentlich verstanden hatte, dann sagte er oder fragte er plötzlich in Apostelgeschichte 8, die Verse 36 bis 37, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du vom ganzen Herzen glaubst, so ist es dir erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Glaubst du es auch? Möge Gott dir helfen und uns helfen, dass wir das glauben, bis dass wir ihn sehen. Amen.